Einen schönen Donnerstagabend, ich bin Christoph Grabner und es ist mal wieder Zeit für den Medizintalk auf der Bayernwelle. Das Thema heute, Erkrankungen des Beckenbodens. Unter diesem Überbegriff werden viele Erkrankungsbilder zusammengefasst, die Funktionsstörungen des Enddarms, der Harnorgane und der äußeren Geschlechtsorgane beinhalten. In der nächsten Stunde stellen wir Ihnen einige dieser Erkrankungen vor und sprechen über Möglichkeiten der Diagnostik und der Behandlung. Meine Gäste sind der Chefarzt der Gynäkologie und der Geburtshilfe an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Wolfram Turnwald, der Oberarzt und Proktologe der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Peter Kanngieser, und der Oberarzt der Urologie am Klinikum Traunstein, Dr. Thomas Hofmann. Herr Dr. Turnwald, seit einiger Zeit gibt es bei uns in der Region auch das sogenannte Netzwerk Beckenboden. Um was handelt es sich dabei denn ganz genau?
Ja, es ist eine Tatsache, dass die Bevölkerung immer älter wird. Gerade hier in unseren Landkreisen sind die älteren Leute natürlich stark vertreten. Und die Probleme im Beckenboden treten gerade in dieser Altersgruppe auf. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Spezialisierung in der Medizin. Das heißt, den Allrounder von früher, der alles kann, den gibt es nicht mehr. Und wir haben uns überlegt, was können wir tun, um die Qualität hier bei uns vor Ort möglichst hoch zu halten. Es gibt auch in anderen Städten sogenannte Beckenbodenzentren, wo auch versucht wird, die Kompetenz zu bündeln, dass für den jeweiligen Patienten wirklich die beste Therapie zur Anwendung kommt. Und vor circa eineinhalb Jahren sowas habe ich die Fühler ausgestreckt, wer denn hier im Landkreis kompetent ist. Und mit dem Beckenboden befassen sich grundsätzlich drei Fachgebiete von der Medizin. Zum einen die Kollegen der Urologie, zum anderen die Kollegen der Gynäkologie und auch die Koloproktologen. Und wenn man sich so umhört, dann kriegt man schon mit der Zeit raus, wer denn von was am meisten versteht. Und so ist es eben gekommen, dass wir Kollegen aus Traunstein und Bad Reichenhall zusammengebracht haben, um an beiden Standorten von unseren Kliniken die optimale Therapie zu bekommen.
Wie diese Arbeit des Netzwerkes aussieht, da werden wir im Laufe der Sendung natürlich noch genauer drauf eingehen. Zunächst wollen wir aber mal das Thema Beckenboden allgemein behandeln. Der ein oder andere kann sich jetzt wahrscheinlich gar nichts darunter vorstellen. Unter diesem Begriff Beckenboden, um was handelt es sich dabei denn genau?
In der Medizin, in der Anatomie, versteht man unter dem Beckenboden, wie der Name schon sagt, die Unterseite vom Becken. Und das Gebiet ist anatomisch etwas komplizierter. Warum ist es komplizierter? Weil dort viele Funktionen vorgenommen werden müssen. Das eine ist, vorne ist die Blase und die Harnröhre, die muss entleert werden. Dahinter ist die Scheide. Scheide ist für die Sexualfunktion wichtig, zum einen. Zum anderen müssen da auch mal Kinder durch. Und hinten ist der Enddarm, wo natürlich die Stuhlentleerung und die Dichtigkeit gewährleistet sein muss. Es ist natürlich nicht ganz einfach, rein anatomisch, das immer gut in Funktion zu halten. Und da haben wir schon eine Ursache. Gerade bei den Geburten wird der Beckenboden massiv überdehnt bei den Frauen, sodass Spätschäden häufig da schon vorprogrammiert werden.
Deshalb ist auch der Beckenboden so wichtig, nehme ich mal an, oder?
Ja, der Beckenboden, mit dem haben wir ständig zu tun. Wie oft geht man auf die Toilette? 6-7 Mal am Tag. Also der sollte schon funktionieren.
Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, Schwangerschaften. Bei einer Geburt wird der Beckenboden stark strapaziert. Wodurch kann er noch geschwächt werden?
Naja, das Bindegewebe ist grundsätzlich, wenn man älter wird als Mensch, wird das Bindegewebe in der Regel schwächer. Das heißt, wenn jetzt eine junge Frau ein Kind mit 30 bekommt, dann wird der Beckenboden zwar überdehnt, aber einen Schaden hat man zunächst noch nicht, jedenfalls keinen manifesten Schaden. Häufig tritt der Schaden dann auf, so zwischen 50 und 60, wenn das Bindegewebe an sich etwas schwächer wird und dann kommt eben die Vorschädigung doch zum Tragen.
Woran merkt man das denn bei sich selber, dass man eine Schädigung am Beckenboden hat? Welche Symptome gibt es da?
Ich bin Frauenarzt, insofern kann ich also für die Frauen sprechen. Das Typische hier im Landkreis ist, dass die Patienten erzählen, sie waren am Berg und wenn sie den Berg runtergehen, ist die Hose plötzlich manchmal nass. Und das ist natürlich dann, wo die Frauen erschrecken und dann entweder den Urologen aufsuchen oder eben den Gynäkologen, je nachdem.
Sie haben jetzt immer von Frauen gesprochen. Betrifft das Thema in erster Linie die Frauen oder sind auch Männer betroffen?
Es betrifft auch Männer, aber von der Häufigkeit her deutlich weniger. Aber da möchte ich fast den Kollegen der Urologie bitten, sich dazu zu äußern.
Da werden wir dann mit Sicherheit noch genauer darauf eingehen. Generell mal die Frage, welche typischen Krankheitsbilder gibt es bei einer Schwächung des Beckenbodens?
Das Hauptproblem ist die Kontinenz bzw. Inkontinenz. Und das betrifft sowohl die vordere Angelegenheit, also Blase und Harnröhre, als auch den Enddarm. Von der Häufigkeit her ist wahrscheinlich die Inkontinenz von der Blase tritt häufiger auf. Aber viel gravierender für die Betroffenen oder den Betroffenen ist natürlich, wenn eine Stuhlinkontinenz auftritt, weil das sofort massive soziale Konsequenzen nach sich zieht.
Ja, da wollen wir jetzt gleich noch näher darauf eingehen. Herr Dr. Hofmann, Sie sind Urologe. Jetzt ist ja gerade das Stichwort Harninkontinenz gefallen. Erklären Sie doch mal, um was handelt es sich dabei?
Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Harninkontinenz laut der wissenschaftlichen Definition. Das eine ist die Belastungsharninkontinenz, also der unfreiwillige Urinverlust bei körperlicher Anstrengung, wie der Herr Dr. Turnwald schon gesagt hat, zum Beispiel beim Runtergehen vom Berg oder auch beim Lachen, beim Niesen, beim Husten zum Beispiel. Dann gibt es die Dranginkontinenz, das ist typischerweise das, man steckt den Schlüssel in das Schloss von der Haustür, merkt noch, ich muss ganz dringend auf die Toilette, aber bis man die Toilettentür erreicht hat, sind die ersten Tropfen schon in der Hose. Das ist also dieser überfallsartige Drang, der sich nicht unterdrücken lässt. Und dann gibt es noch Mischformen, die eine Kombination aus beiden verschiedenen Erkrankungen darstellen.
Ich habe im Laufe der Recherche zu dieser Sendung auch mal den Begriff Stressinkontinenz gehört. Um was handelt es sich dabei?
Das ist ein Synonym für die Belastungsharninkontinenz. Nach der letzten Änderung der Nomenklatur ist die Stressinkontinenz verschwunden und durch die Belastungsharninkontinenz ersetzt worden, weil es immer wieder zu Verwirrungen geführt hat, weil man immer gedacht hat, psychischer Stress oder Stress in der Arbeit führt zu Inkontinenz. Um dem sozusagen Irrtum vorzubeugen, ist die dann umbenannt worden in Belastungsharninkontinenz. Ist ein Synonym, wie gesagt.
Kann man die Ursachen dafür genau erklären? Was sind die Ursachen für eine Inkontinenz?
Die Ursachen sind mannigfaltig und man muss unterscheiden zwischen den einzelnen Inkontinenzformen, die ich gerade genannt habe. Also bei der Belastungsharninkontinenz ist es so, wie der Herr Dr. Turnwald schon gesagt hat, das Bindegewebe spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist nämlich das Aufhängungsgewebe, das den Schließmuskel und die Blase am richtigen Ort hält. Und nur wenn sozusagen das Zusammenspiel aus Muskulatur und den eigentlichen Organen, Harnröhre und Blase gut funktioniert, dann ist auch die Abdichtung in Ordnung. Und wenn, wie gesagt, da was nicht mehr so richtig funktioniert, dann kommt es zur Inkontinenz. Das kann auch mal ausgelöst werden durch Operationen, bei denen der Schließmuskel verletzt wird. Das ist aber dann meistens bei Männern der Fall, nach einer Prostataoperation etc.
Und bei der anderen Art der Inkontinenz?
Auch da sind die Gründe nicht so ganz einfach festzumachen. Das heißt, da gibt es verschiedene. Das kann einmal auch Hormonmangel sein bei Frauen. Der löst häufig eine Dranginkontinenz aus, weil auch die Blase weibliches Geschlechtshormon braucht, um gut zu funktionieren, damit die Schleimhaut, wie gesagt, ihre Schutzfunktion erfüllen kann. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann trocknet die fast so ein bisschen aus. Urin ist eine relativ aggressive Substanz, wenn die dann mit der ungeschützten Blasenschleimhaut sozusagen in Berührung kommt, dann kann es zu Drangsymptomen führen und zu der Dranginkontinenz als gängigstes Beispiel.
Ich kann mir vorstellen, speziell beim Thema Inkontinenz ist die Meinung vieler Menschen nach wie vor so, mit sowas gehe ich mal lieber nicht zum Arzt, weil es ist mir irgendwie peinlich. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Das ist ganz, ganz richtig und Sinn und Zweck dieses Netzwerks ist auch diese Hemmschwelle, wenn möglich, wie gesagt, zu überwinden, dass die Leute damit offener umgehen. Und ich denke, das ist heute schon der Fall. Viele Hausärzte sprechen diese Thematik auch durchaus an, weil die Patienten kommen und zum Beispiel eine Verordnung über Inkontinenzhilfsmittel auch brauchen, das übernimmt die Krankenkasse. Und wie gesagt, Ziel ist es auch, dieses Problem publik zu machen, um die Leute eben dann dazu anzuregen, zum Arzt zu gehen und es nicht erst jahrelang mit sich rumzuschleppen, bis es ganz unerträglich wird.
Wie können Sie den Menschen helfen? Wie sieht die Therapie aus?
Auch die ist wieder mannigfaltig, um das Wort zu strapazieren. Das heißt, es gibt viele sogenannte konservative Therapiemaßnahmen. Konservativ heißt in dem Fall nicht operativ, sondern mit Medikamenten, mit Beckenbodentraining, das die Muskulatur und das Bindegewebe stärkt. Aber auch Operationen sind natürlich in manchen Fällen notwendig, um die Inkontinenz wiederherzustellen.
Über speziell die konservative Therapiemöglichkeiten werden wir dann auch noch ausführlich sprechen. Habe ich ein paar sehr interessante Dinge entdeckt. Ich habe auch entdeckt im Internet, da muss man immer ein bisschen skeptisch sein, wenn man da sich durch die diversesten Artikel durchliest, dass man bei bestimmten Arten von Inkontinenz mit Vitamin D helfen kann. Was ist daran?
Da ist, glaube ich, nicht viel dran, um das Thema mal ganz kurz abzuhandeln. Also Medikamente spielen eine wichtige Rolle, aber Vitamin D hat jetzt da einen sehr geringen Stellenwert.
Kann man sagen, dass die Inkontinenz mittlerweile eine Volkskrankheit ist?
Sie betrifft sehr viele Menschen und zwar in allen Altersgruppen. Das ist, finde ich, immer das Überraschende. Das heißt, das beginnt durchaus bei Damen und Herren ab dem 40., 50. Lebensjahr und betrifft nicht nur die, sage ich jetzt einmal, 80- und 90-Jährigen. Und das ist, glaube ich, das, was heute ausschlaggebend ist, dass das eben schon früh auftritt und dass gerade die Menschen, die das in früherem Alter erwischt, häufig eine umso höhere Hemmschwelle haben, weil sie denken, sie sind die Einzigen auf der Welt, die dieses Problem haben. In Wirklichkeit ist es so, das teilen sie mit vielen, vielen anderen Altersgenossen und Genossinnen. Und wie gesagt, wichtig ist, offen damit umzugehen. Und ihr Arzt sollte der Ansprechpartner ihres Vertrauens sein und hilft ihnen da sicher weiter.
Heißt also, wenn ich so etwas bei mir feststelle, dann erstmal zum Hausarzt und der kann man dann schon sagen, wo ich mich hinwenden kann, oder?
Zumindest hier im Landkreis, denke ich, ist es so. Die Hausärzte sind mittlerweile gut informiert. Wir haben letztes Jahr Informationsveranstaltungen diesbezüglich mit allen Hausärzten. Also sie sind zumindest alle eingeladen gewesen, gemacht. Und ich denke, es ist jetzt hinreichend bekannt, dass es dieses Netzwerk gibt und dass bei komplexeren Problemen natürlich wir gern zur Verfügung stehen und da weiterhelfen.
Wie groß sind denn generell die Chancen, dass man mir bei so einem Thema helfen kann? Oder muss ich dann ein Leben lang mit Inkontinenz leben?
Es ist natürlich abhängig von der Inkontinenzform unterschiedlich, aber ich denke schon, dass wir heute, ich sage jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt, deutliche Besserung bis hin zur Heilung in 70-80% der Fälle erreichen können. Sehr, sehr schwere Formen lassen sich manchmal wirklich nicht komplett zufriedenstellend behandeln. Da bleiben noch Restprobleme zurück. Aber in den meisten Fällen gelingt es doch, das Leben wieder so weit sozusagen in die richtige Bahn zu lenken, dass es für die Betroffenen dann auch wieder erfreulich ist.
Sie haben vorher das Thema Operation angesprochen. Das ist ja auch immer ein Thema, wo so mancher natürlich auch großen Respekt davor hat. Teilweise geht es bis zur Angst. Können Sie demjenigen die Angst nehmen?
Operation ist natürlich immer ein Eingriff, der in aller Regel erfreuliche Konsequenzen nach sich ziehen sollte. Aber es gibt natürlich Komplikationen. Auch die sind dann in der Regel gut beherrschbar. Die meisten dieser Operationen finden heute minimal invasiv statt. Das heißt, kein großer Bauchschnitt ist in vielen Fällen mehr erforderlich, sondern es geht heute über kleine Schnitte, über die Scheide bei den Damen, bei der Belastungsharninkontinenz. Das ist unser häufigstes Problem, das operativ therapiert wird. Und auch der Krankenhausaufenthalt ist da sehr überschaubar und liegt im Bereich von wenigen Tagen.
Herzlichen Dank erst einmal an Dr. Thomas Hofmann. Wir machen weiter mit dem Dr. Wolfram Turnwald zum Thema Gebärmutter und oder Scheidenabsenkung. Herr Dr. Turnwald, Gebärmutter, Scheidenabsenkung, da kann ich mir jetzt auch wieder überhaupt nichts drunter vorstellen. Was handelt es sich dabei?
Die Gebärmutter und die Scheide werden von verschiedenen Strukturen im kleinen Becken gehalten. Und ich hatte zu Beginn des Gesprächs schon erwähnt, dass diese Strukturen vor allem bei Geburten überdehnt werden können und dass es dann im höheren Alter zum Tragen kommt, dass das Ganze nicht mehr so gut trägt. Im Prinzip ist das ein ganz normales mechanisches Problem und gut vergleichbar mit einem Bruch. Man kennt ja den Leistenbruch, Bauchwandbruch und im Prinzip ist das gleiche der Beckenbodenbruch. Und bei diesem Beckenbodenbruch können unterschiedliche Strukturen mehr oder weniger betroffen sein. Auch deswegen sind wir hier im Netzwerk, wo eben die Kollegen von der hinteren Abteilung Koloproktologie und von der vorderen Abteilung Bereich der Blase mit betroffen sind. Bei dem Bruch kann nämlich die Blase betroffen sein, es kann die Gebärmutter betroffen sein und es kann der Enddarm betroffen sein. Und eine gewisse Senkung hat im Prinzip jede Frau, die ein Kind geboren hat. Die Frage ist, Ist diese Senkung symptomatisch? Stört sie die Betroffene? Das ist das ganz Entscheidende. Wenn ein Vorfall eine Senkung stört, dann sollte man sie behandeln.
Was heißt denn stören? Wie bemerkt man so etwas? Wie äußert sich so etwas?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Beim fortgeschrittenen Befund hängt unten einfach etwas heraus, was die Frau halt stört, wenn unten was raushängt. Problematischer ist aber schon, wenn was raushängt und gleichzeitig die Harnröhre abgeknickt wird. Dann kann es nämlich passieren, dass die Frau die Blase nicht mehr entleeren kann und ist in Panik, weil es natürlich weh tut. Prinzipiell kann man gleich mal hier mitgeben, die einfachste Therapie ist einfach mit der Hand reinschieben. Dann funktioniert das zumindest vorübergehend schon mal. Ja, was merkt man sonst noch? Anders kann, ähnliches Problem kann sein im Enddarm hinten, wobei dort die Symptomatik meistens nicht so direkt ausgeprägt ist. Also Stuhlentleerungsstörungen hat man häufig auch ohne wesentlichen Beckenbodenproblem. Gelegentlich stört auch beim Sexualverkehr, wenn die Gebärmutter nicht an Ort und Stelle ist. Aber das ist manchmal schwierig und muss man erst durch ein intensives Gespräch mit der Patientin herausfinden.
Wir haben hier immer von Störungen jetzt gerade gesprochen. Wie gefährlich ist so etwas? Ist so etwas gefährlich?
Gefährlich im eigentlichen Sinn würde ich nicht sagen. Jedenfalls bei den Normalfällen. Das Schlimmste habe ich schon gesagt, dass halt die Blase nicht entleert werden kann. Aber wenn natürlich die Vorfälle, also wenn bei diesem Beckenbodenbruch, ich habe schon gesagt, nicht nur die Gebärmutter raushängt, sondern auch Blase und Darm, dann kann es durchaus dazu führen, dass auch die Harnleiter mit heraushängen und umgeknickt werden. Und das kann dann zu einem chronischen Schaden führen, der dazu führt, dass die Nieren zerstört werden, was natürlich dann schon sehr ernst zu nehmen ist. Das sind aber, wie gesagt, die fortgeschrittenen Fälle.
Wie sieht bei Ihnen da die Therapie aus in solchen Fällen?
Ja, ich kann den Kollegen Hofmann zitieren, mannigfaltig. Es ist so, man versucht grundsätzlich konservativ vorzugehen. Konservativ heißt, entweder durch Beckenbodengymnastik die vorhandenen Strukturen so weit zu trainieren und zu stärken, dass die ausgeleierten Strukturen kaschiert werden. Es gelingt aber nur zum Teil. Man kann nämlich nur den Muskel trainieren, Bindegewebe kann man ja nicht trainieren. Ansonsten, wiederum vergleichbar mit einem Bruch, gibt es Möglichkeiten, durch Ringe oder Pessare einen Vorfall zurückzudrängen. Beim Bruch, beim Leistenbruch, kennt der Hörer vielleicht, hat es früher Bruchbänder gegeben. Und vergleichbar kann man heute auch eben so Pessare in der Scheide anwenden. Aber meistens ist es dann doch, dass früher oder später die operative Variante gewählt wird. Und da gibt es natürlich ein großes Spektrum.
Generell, wie oft kommt so etwas vor? Haben wir da Zahlen, wie häufig, dass Frauen unter so etwas leiden?
Also ich sage zu den Patienten, die hier immer landen und die Sorge haben wegen der Operation, wie gefährlich und wie oft. Ich sage ihnen, wir operieren pro Woche 2 bis 3 Patienten an diesem Problem. Ist die, ich sag mal, Schmerzgrenze der Patienten ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche Frauen, die kommen erst, wenn wirklich, ja, wenn sie schon fast breitbeinig gehen müssen, weil so viel unten raushängt. Das ist der Extremfall. Aber es gibt auch den anderen Extremfall, wo eine geringe Senkung vorliegt, wo man sagt, was soll das eigentlich, stört aber schon. Also es gibt da keine exakte Zahl, ab wann das krankheitsbedingt ist und was eben keine Krankheit ist. Entscheidend ist die Betroffene, ob sie es als störend empfindet.
Ein Thema ist auch der Einsatz von Kunststoffnetzen zur Reparatur des Beckenbodens. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich hatte vorhin schon erzählt, dass Senkungszustände in erster Linie dadurch entstehen, dass Bindegewebe überdehnt oder geschädigt ist. Und im Laufe der letzten 5 bis 10 Jahre werden zunehmend Netze eingesetzt, wobei man erst Erfahrungen sammeln muss, welches Netz und welches Netz wo. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass in Amerika die FDA, also die Food and Drug Agency, eine Warnung vor diesen Netzen ausgesprochen hat. Das hat dazu geführt, dass der Weltmarktführer von den Netzherstellern seine Netze zurückgezogen hat. Das ist eigentlich schade, weil es grundsätzlich eine gute Methode ist. Man muss sie nur indikationsgerecht einsetzen. Also was man sich als Hörer merken kann, Netze sind nicht von vornherein schlecht, sondern können die optimale Behandlung sein. Aber es muss die richtige Diagnostik zunächst gemacht werden und danach das richtige Netz eingesetzt werden. Was aber nicht heißt, dass man immer ein Netz verwenden soll. Keineswegs.
Das Thema heute im Medizin-Talk, der Beckenboden, welche Erkrankungen es gibt und wie sie behandelt werden können. Meine Gäste sind der Chefarzt der Gynäkologie und der Geburtshilfe an der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Wolfram Turnwald, der Oberarzt und Proktologe der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Peter Kangieser und Dr. Thomas Hofmann. Er ist Oberarzt an der Urologie am Klinikum Traunstein. In der vergangenen halben Stunde haben wir ja bereits über die Harninkontinenz gesprochen. Das Thema jetzt ist die Stuhlinkontinenz. Herr Dr. Kangieser, beschreiben Sie doch dieses Krankheitsbild bitte kurz.
Als Stuhlinkontinenz bezeichnet man die Unfähigkeit, den Stuhlgang zu halten. Und bevor ich jetzt über Gradeinteilung oder Therapie spreche, muss ich nochmal erwähnen, dass das für die Betroffenen häufig eine Katastrophe ist. Die Fähigkeit, den Stuhlgang zu halten, ist derartig integriert in unsere Kultur und in unser Sozialleben, dass die Unfähigkeit, das dann nicht mehr zu können, für die Patienten eine Katastrophe ist. Die Patienten ziehen sich zurück, richten ihren gesamten Tagesablauf danach, bleiben alleine, immer mit der Angst, dass irgendjemand anderer mitbekommen könnte, dass sie den Stuhlgang nicht halten können. Das ist sicherlich zu berücksichtigen und das spielt auch eine große Rolle, glaube ich, warum viele Menschen den Weg zum Arzt scheuen. Aber im Grunde genommen gibt es darüber nur eine entsprechende Therapie und eine Besserung. Man teilt die Stuhlinkontinenz in Grade ein, Grad 1, 2 und 3. Grad 3 ist die Unfähigkeit, die Luft zu halten, Grad 2 die Unfähigkeit, flüssigen Stuhlgang zu halten und Grad 3 die Unfähigkeit, den festen Stuhlgang zu halten. Ich habe, das ist zwar wissenschaftlich gar nicht untermauert, aber habe immer noch einen Grad 0 eingeführt, weil die Unfähigkeit, den Stuhlgang hinauszuzögern, ohne dass es zum echten Verlust kommt, bedeutet für die Patienten wahnsinnigen Stress. Und das beeinträchtigt die Leute manchmal viel mehr, als wenn man einmal am Tag Stuhlgang in die Hose verliert, wenn man ständig diesen Stress hat, den Weg zur Toilette nicht mehr zu schaffen. Also das ist die Gradeinteilung.
Normalerweise geht man ja davon aus, so wenn man sich die öffentliche Meinung anhört, dass davon nur alte Menschen betroffen sind. Stimmt das oder muss man da das eigene Weltbild so ein bisschen ändern?
Ich denke, es ist richtig. Also man spricht ungefähr von, dass 10% der Gesamtbevölkerung in Deutschland betroffen sind und die Bevölkerung ab 80 Jahren, also die ältere Bevölkerung mit einem Prozentsatz von 15-20% Hintergrund ist sicherlich das schlechtere Bindegewebe. Und wir haben auch hier, ähnlich wie bei der Urininkontinenz, eine ganz klare Gewichtung, dass vorwiegend Frauen betroffen sind. Und das ist wahrscheinlich auch, es liegt daran, dass Gebären der Kinder eine wichtige Rolle spielt. Die Patientinnen merken ja unmittelbar oder wenige Monate oder Jahre nach der Geburt keine Einschränkung in der Haltefähigkeit. Aber wenn dann noch die Bindegewebsschwäche dazukommt, merken die Patienten, dass die Fähigkeit, den Urin oder den Stuhlgang zu halten, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Also vorwiegend eine Erkrankung der älteren Bevölkerung, vorwiegend eine Erkrankung der Frauen.
Auch hier natürlich die Frage, wie gut kann man den Betroffenen helfen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen abhängig davon, welche anatomischen Probleme vorliegen. Habe ich zum Beispiel einen Einriss am Schließmuskel, bedingt durch eine schwierige Geburt, in Kombination mit festem Bindegewebe bei einer jüngeren Frau ist den Patienten durch eine Naht des Schließmuskels in der Regel sehr gut zu helfen. Ansonsten gibt es vielerlei Therapiemöglichkeiten. Es gibt nicht operative Therapien, mit denen wir in der Regel stets beginnen. Und dann gibt es verschiedene operative Therapiemöglichkeiten.
Aber an und für sich kann man den Menschen durchaus sagen, Leute, kommt zu uns, lasst euch helfen, wir können euch helfen auch.
Es gibt viele Therapiemöglichkeiten und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig bekannt das ist. Die Leute finden sich vielfach mit den Problemen ab. Da wird von der Mutter gesagt, das hat die Oma auch schon immer gehabt. Das ist so ein bisschen ein Teil des natürlichen Alterungsprozesses. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel akzeptiert wird und wie wenig Hilfe gesucht wird. Ich denke, das hat einfach mit diesem Tabuthema zu tun, dass die Leute Hemmungen haben, jemanden anderen zu fragen.
Ein anderes Thema, das eigentlich in die genau entgegengesetzte Richtung geht, sage ich jetzt mal. Ich habe gelesen, etwa 30% aller Menschen in Industrienationen leiden an Verstopfung. Wie muss man sich das vorstellen?
Dieses Thema Verstopfung ist ganz schwierig. Man nicht jeder, der angibt, eine Verstopfung zu haben, hat tatsächlich eine Verstopfung. Man spricht davon, wenn man 2 bis 3 Mal pro Woche Stuhlgang hat, die meisten Leute haben täglich Stuhlgang, erst dann spricht man von einer Verstopfung. Hauptursache für die Verstopfung, denke ich, ist unsere Fehlernährung, unsere ballaststoffarme Ernährung. Wir nehmen zu wenig Flüssigkeit zu uns und in der Regel bewegen wir uns zu wenig. Und wenn man diese 3 Faktoren beeinflusst, ist meistens auch die Verstopfung schon therapiert. Eine langfristige oder seit längerer Zeit andauernde Verstopfung muss natürlich auf jeden Fall abgeklärt werden, weil auch Tumoren im Darm zu Verstopfung führen können. Deswegen bei einer lang andauernden Verstopfung ist mein erster Rat für den Patienten, dass er sich den Darm spiegeln lässt.
Thema Hämorrhoiden ist ja auch ein Thema, das viel mit Ernährung, viel mit Bewegung etc. zu tun hat, wo man, glaube ich, selber viel dazu tun kann, dass man keine Probleme hat, oder?
Das sind genau die Dinge, die ich eigentlich gerade angesprochen habe. Der regelhafte Stuhlgang, den man in der Regel dadurch erreicht, dass man ballaststoffreich sich ernährt, dass man sich ausreichend bewegt und ausreichend trinkt, führt dazu, dass die Strukturen, die im Beckenboden für den Verschluss sorgen, und dazu zählen unter anderem auch die Hämorrhoiden, also jeder Mensch hat Hämorrhoiden, nur die vergrößerten oder verlagerten Hämorrhoiden sind krankhaft. Also der regelhafte Stuhlgang sorgt im Grunde genommen dafür, dass man seine Hämorrhoiden schont, diese Gefäßpolster, die für den Feinverschluss am Enddarm sorgen.
Thema Stuhlinkontinenz, jetzt haben wir schon gehört, wie es bei den anderen Krankheitsbildern, wie die Therapien, welche Therapien möglich sind. Wie sieht es bei der Stuhlinkontinenz aus?
Zuallererst wählen wir immer nicht operative, also sogenannte konservative Therapien. Hier steht an erster Stelle die Stuhlregulation. Die Patienten, die den flüssigen Stuhlgang nicht halten können, können meist den festen Stuhlgang halten. Also mache ich alles, um den Stuhlgang festzumachen. Dazu benutze ich Ballaststoffe, indische Flohsamenschalen sind dafür geeignet. Und wenn das nichts nutzt, ein opiumhaltiges Präparat, das sind also in der Regel Durchfallmedikamente, die dafür sorgen, dass der Darm, die Darmaktivität ein bisschen langsamer wird und der Schließmuskeldruck sich erhöht. Eine große Rolle spielt bei uns die Krankengymnastik. Wir bieten eine spezielle Beckenbodenphysiotherapie an, auch ein gerätegesteuertes Training, das heißt Biofeedback. Das heißt, wenn ich anspanne, merke ich nicht nur, dass ich anspanne, sondern ich sehe auch, ob ich anspanne. Und darüber erfolgt ein Lerneffekt. Das heißt Biofeedback. Erst wenn diese nicht operativen Therapiemaßnahmen versagen, kommen operative Therapiemaßnahmen in Betracht. So gibt es beispielsweise die Sakralnervenstimulation. Das ist der sogenannte Beckenbodenschrittmacher. Hier wird niederfrequent werden die Beckenbodennerven stimuliert, die dann wiederum die muskuläre Aktivität des Beckenbodens beeinflussen. Das erfolgt über das Einbringen einer Drahtelektrode in das Kreuzbein. Hierüber werden die Nerven stimuliert und diese Drahtelektrode ist verbunden mit einem Schrittmacher, der in das Gesäß eingebracht wird. Wenn das nichts nutzt, kann man auch einen künstlichen Schließmuskel einbringen. Wir verwenden ein System, das sogenannte Analband. Das ist gefüllt mit einer Kochsalzlösung und besteht aus diesem Band, was um den Schließmuskel gelegt wird, verbunden mit einem Ballon. In diesem Ballon ist die Flüssigkeit, das Kochsalz drin, was man also durch Druck auf den Ballon in den Schließmuskel oder in das Band einfüllt. Und wenn man dann auf Toilette geht und entleeren möchte, drückt man auf ein Ventil, das Band entleert sich und die Flüssigkeit geht in den Ballon. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren mit viel Fremdmaterial, es ist sehr teuer. Und wo viel Fremdmaterial, vor allem Kunststoff ist, besteht immer ein hohes Risiko, dass dort eine Infektion entsteht. Und zum Schluss, muss man sagen, gibt es auch noch die Möglichkeit, einen künstlichen Ausgang zu legen.
Ganz wichtig ist natürlich das Thema Vorbeugung. Wir haben jetzt schon viel über Therapien gehört, vor allem natürlich auch über die konservative Behandlung. Was sagt der Urologe zu diesem Thema?
Also die Vorbeugung, denke ich, fängt bei der Geburt an, dass die so schonend wie möglich stattfinden soll, dass die Rückbildungsgymnastik besucht werden soll, um sozusagen den Beckenboden wieder zu trainieren und auch ein Gefühl für den Beckenboden zu entwickeln. Das finde ich gar nicht so leicht. Ich war selber schon mal im Beckenbodentraining, also den Beckenboden zu spüren, das verlangt einiges an Training, besonders bei Männern, denke ich. Frauen sind da meistens ein bisschen feinfühliger, aber das, denke ich, schon mal der erste Schritt. Und dann ist es im späteren Leben einfach so, dass wenn man die ersten Anzeichen einer Harninkontinenz verspürt, dass man dann nicht warten sollte, bis das viel, viel schlimmer wird, sondern rechtzeitig mit dem Beckenbodentraining beginnen, weil wie so oft im Leben, kleine Probleme lassen sich in der Regel auch mit kleineren Eingriffen sehr gut behandeln, während größere dann manchmal schwieriger aus der Welt zu schaffen sind. Also Beckenbodentraining unter physiotherapeutischer Anleitung. Das heißt, es gibt spezielle Beckenbodentherapeuten und Therapeutinnen, die geschult sind in entsprechenden Übungen und dann die Patientinnen und die Patienten entsprechend zielgerichtet unterweisen. Da gibt es auch verschiedene Schulen, die das, die verschiedene Prinzipien entwickelt haben.
Stichwort Vorbeugung. Wie sieht es der Gynäkologe?
Ein wichtiges Thema ist in diesem Zusammenhang der Kaiserschnitt. Viele Frauen wollen eine sogenannte Wunschsektio, also einen Kaiserschnitt ohne besonderen Grund, einfach weil sie wollen. Es gibt Studien, die zeigen, dass dadurch nicht unbedingt eine Harninkontinenz vorgebeugt wird. Man glaubt, dass es so ist, aber so ganz eindeutig ist das nicht. Also, wenn jemand einen Kaiserschnitt möchte, aus diesem Grund, Vorsicht. Ansonsten kann ich das durchaus mich anschließen, was der Herr Hoffmann gerade gesagt hat. Beckenbodengymnastik ist wichtig, muss aber richtig gemacht werden. In der Praxis fällt häufig auf, wenn man die Frauen bittet, sie mögen zusammenkneifen und man hat den Finger an dem jeweiligen Muskel, es kommt gar nichts an. Es macht also gar keinen Sinn, irgendein Zettel, ein Formular, wo draufsteht, so und so zu machen, dass man das der Frau mitgibt, damit sie zu Hause Gymnastik macht. Das ist in der Regel für die Katz, sage ich mal. Am besten entweder so ein Volkshochschulkurs oder mit einem richtigen Profi. Und ein richtiger Profi, eine Frau ist es in der Regel, die legt die Hand in den Finger in die Vagina und fordert die Patientin auf, konkret zu pressen. Das heißt, es wird richtig angelernt. Und das zweite Wichtige ist, es reicht nicht nur die Anlernung aus, sondern es muss dann auch in den Alltag überführt werden. Das heißt, wenn man irgendwo von mir aus an Bushaltestelle steht, kurz Beckenboden greifen. Und das geht dann im Laufe der Zeit in einen Automatismus über. Das ist die richtige Vorbeugung und richtige Therapie, kann man nicht sagen, die richtige Vorbeugung, damit man später eben nicht therapieren muss.
Stichwort Sport. Gibt Sportarten, die gut sind? Gibt Sportarten, die schlecht sind?
Da kann man wunderbar darüber streiten. Ich halte grundsätzlich nahezu alle Sportarten für eher günstig. Ich wüsste jetzt keine, wo ich von vornherein sagen würde, das nicht. Weil bei jeder Bewegung irgendwo der Beckenboden mit angespannt wird und das ist eher günstig.
Wie sieht der Proktologe die Vorbeugung?
Ja, ich denke, Stuhlregulation ist ganz wichtig, dass man nicht zu lange Zeit auf Toilette verwendet, dass man nicht zu feste presst. Ja, wie gesagt, eine ballaststoffreiche Ernährung sorgt dafür, dass der Stuhlgang mehr oder weniger dann von alleine rauskommt nach leichtem Pressen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Festes Pressen führt dazu, dass sich der Darm in den Analkanal hinein senkt. Das führt dazu, dass man wie ein Gummi überdehnt. Das passiert nämlich dann mit dem Schließmuskel einerseits. Andererseits verschließt der in den Analkanal hineintauchende Darm den Ausgang selber. Das heißt, der Stuhlgang, der oben ist, kann gar nicht rausrutschen, weil da schon der Darm drin steckt.
Herr Dr. Turnwald, zum Abschluss kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Netzwerk, das wir am Anfang schon angesprochen haben. Wir haben gesagt, wir wollen das noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Netzwerk Beckenboden, Sie haben schon gesagt, um was es sich dabei genau handelt. Wer ist denn jetzt eigentlich da alles genau mit dabei? Wer arbeitet damit?
Grundsätzlich oder die wichtigsten Kooperationspartner sind aus den beiden Kliniken, also aus dem Kreisklinik in Bad Reichenhall und dem Klinikum in Traunstein. und dort jeweils die chirurgischen Abteilungen, also koloproktologischen Abteilungen und die gynäkologischen Abteilungen. Und die Urologen, die an beiden Häusern dieselben Personen sind. Das ist die Grundstruktur. Und natürlich gibt es innerhalb dieser Abteilungen Leute, die mehr oder weniger von der Problematik verstehen. Und im Sinne einer Arbeitsteilung haben sich in den verschiedenen Häusern die verschiedenen Leute auf das eine oder andere Problem spezialisiert. Und speziell, was die Beckenproblematik betrifft, ist der Fachexperte der Herr Hofmann, deswegen ist er auch heute bei dem Interview mit dabei. In Traunstein, beziehungsweise für das Netzwerk insgesamt, ist der Herr Kangieser der Spezialist. Und was die gynäkologischen Angelegenheiten betrifft, habe ich am meisten Erfahrungen in diesem Bezirk, was nicht heißt, dass die anderen Kollegen nicht die einfachen Probleme selbst lösen können. Das Ziel von uns ist, dass wir hier in beiden Kliniken ein Spitzenniveau haben. Wir wollen nicht irgendwo mitoperieren, mitbehandeln, sondern wir wollen, dass die Leute auf Top-Niveau behandelt werden. Das heißt, dass die Leute hier bleiben können, dass es nicht notwendig ist, nach Berlin, München, sonst irgendwo hinzufahren, sondern dass hier die gleiche Qualität angeboten wird.
War das dann praktisch auch der Beweggrund, damals zu sagen, was heißt damals, ist ja noch nicht so lange her, zu sagen, wir wollen dieses Netzwerk gründen?
Das war mit ein wesentlicher Beweggrund. Nochmal, ich habe glaube ich am Anfang schon gesagt, die Spezialisierung in der Medizin nimmt zu. Die Alleskönner gibt es nicht mehr. Und gerade bei dieser Problematik, wo Enddarm, Scheide, Gebärmutterblase so nah nebeneinander liegen, da wäre es ja ein völliger Unsinn, wenn man meint, man muss alles selber können. Der Herr Hofmann sitzt 3 Zimmer weiter. Wenn ich nicht so genau weiß, was mache ich, frage ich ihn. Ist doch ganz klar. Und umgekehrt. Und wir haben das jetzt so fortgeführt, dass wir einmal im Monat eine gemeinsame Sprechstunde abhalten. Das hat allein schon den Vorteil, dass man sich ausführlich mit einem Patienten oder einem Patienten unterhalten kann. Man hat die Zeit dafür. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das Zweite ist, wir lernen ständig voneinander. Ein Chirurg geht irgendwie anders an die Problematik ran wie ein Urologe. Und ein Urologe sieht die Blase wieder anders wie ein Gynäkologe. Wir sehen es meistens mehr von außen, der Urologe meistens mehr von innen. Viele Dinge überschneiden sich, aber das ist kein Problem. Man lernt voneinander. Und wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren, die Sprechstunde seit ungefähr einem Jahr. Uns gefällt's. Ich glaube, dass nicht nur die Patienten davon profitieren, sondern auch wir selbst.
Sie haben jetzt gesagt, uns gefällt's. Wie ist denn die Resonanz von den Patienten?
Wir haben einmal im Monat die Sprechstunde angeboten. Sie ist immer voll.
Also kann man durchaus sagen, es ist auch wichtig, dass man die Patienten in dieses Netzwerk mit einbindet, dass man auch den, ich sage jetzt mal, mündigen Patienten hat, oder?
Das sowieso. Heutzutage soll der Patient mitsprechen. Es ist nur schwierig, dass er die richtige Information hat und richtig entscheiden kann, was manchmal nicht ganz einfach ist. Wir haben versucht, oder wir haben das gemacht im Herbst letzten Jahres, ein Symposium, wo alle Niedergelassenen eingeladen waren und wir vorgestellt haben, was hier machbar ist. Wir können hier das gesamte Spektrum der Diagnostik und das gesamte Spektrum der Therapie anbieten. Das ist dort kommuniziert worden und es spricht sich immer mehr um, es gibt hier dieses Netzwerk, wo diese Krankheiten behandelt werden können. Der eine oder andere weiß vielleicht noch nicht genau, wo er jetzt da hingehen muss. Ist kein Problem. Der erste Ansprechpartner ist immer der Hausarzt. Und ob dann der Hausarzt die Betroffene oder den Betroffenen zum Koloproktologen weiterleitet oder zum Urologen oder zum Gynäkologen, ist gar nicht so wichtig. Wenn der erkennt in dem Netzwerk, dass das Problem vielleicht besser beim Kollegen aufgehoben wird, dann wird er weitervermittelt. Das ist wichtig. Der Patient muss einfach wissen, egal wo er hingeht, er kriegt dann die beste Behandlung.
Und das war ja auch schon wieder der Medizintalk für den Donnerstagabend. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, kein Problem. Das Ganze gibt's auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Einfach den Bereich Downloads anklicken. Da gibt's die ganze Sendung dann auch zum Nachhören. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.